Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Petrus im zweiten Kapitel. Wir hören die Verse 21 bis 25. Christus hat vor euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man auf seine Vergangenheit angesprochen wird, dann kann das manchmal auch unangenehm sein. Petrus tut das hier in diesem Abschnitt. Er spricht die Gemeinde auf ihre Vergangenheit an. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Die Vergangenheit bestimmt euer Leben nicht mehr. Herumirrenden Schafen fehlt die Orientierung, die Führung, die Versorgung, der Schutz, die Geborgenheit. Viele Menschen machen diese Erfahrung heute auch wenn sie es sich selbst nicht eingestehen. Bei diesem Text und dann auch passend zu dem Sonntag Misericordias Domini, Barmherzigkeit Gottes, musste ich an ein Lied denken, das ich noch aus Posaunenchorzeiten kenne, was wir damals öfter gespielt haben und was auch der Kirchenchor hier schon gesungen hat. Viele von euch werden das kennen. Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe war in dunkelster Nacht ich verirrt, bis der Herr voll Erbarmen mich suchte und er ist nun mein guter Hirt. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden mir folgen mein Leben lang. Wir werden das nach der Predigt miteinander singen. Eine totale Veränderung hat sich ergeben. Von einer Revolution des Herzens spricht ein Ausleger. Eine völlige Veränderung der Situation, weil der gute Hirte Jesus Christus uns gesucht und gefunden hat und wir so hineingefunden haben in die Geborgenheit seiner Liebe. Die vielleicht unbewusste Sehnsucht in unseren Herzen wurde gestillt. Er ist zum Hirten und Bischof unserer Seelen geworden. Man kann das griechische Wort für Bischof auch mit Hüter oder Beschützer übersetzen. Es geht um ein zutiefst seelsorgerliches Handeln von Jesus. Er ist zum Seelsorger für unsere Seele geworden. Wenn wir von Seele sprechen, dann denken wir wahrscheinlich in der Tradition der griechischen Philosophie, jeder Mensch hat eine Seele. Im Verständnis der Bibel ist der Mensch eine lebendige Seele. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott hauchte in die Nase des Menschen Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Seele ist aber auch der Ort für die Menschen, in dem die Verbindung zu Gott ihren Sitz hat. Der gute Hirte Jesus Christus kümmert sich um unsere Seele. Er schenkt uns seine Nähe. Er nimmt uns an der Hand und führt uns durch unser Leben, auch auf schwierigen Wegstrecken und in dunklen Zeiten. Wir haben es vorhin im 23. Psalm gemeinsam bekannt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jesus ist unser guter Hirte. Das biblische Bild des Hirten ist ein sanftmütiges Bild, ohne Drohung und Härte, voller Zuwendung und einer Liebe, die bis zur Selbsthingabe reicht. Um diese Hingabe Jesu geht es jetzt. Wir wollen sehen, was Jesus für uns getan hat. Christus hat für euch gelitten, schreibt Petrus. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen, an seinem Leib ans Kreuz. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Vom Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, einem der Väter des Pietismus und dem Erfinder der Losungen, die wir lesen, wird berichtet, dass er als junger Christ während einer Bildungsreise eine Gemäldegalerie in Düsseldorf besucht hat. Ein Bild des gekreuzigten Christus ist ihm dabei ins Auge gefallen mit der Unterschrift: Das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Dieses Bild hat ihn tief berührt. Er schreibt in sein Tagebuch: Ich erkannte, dass ich hier nicht viel antworten kann und bat meinen Heiland, mich in die Gemeinschaft seines Leidens hineinzureißen. Zinzendorf hat entdeckt, dass es zuerst um die Lebensgemeinschaft mit diesem gekreuzigten Jesus Christus geht. Sein Leiden und sein Sterben schenken uns eine neue Lebensmöglichkeit. Aus der Glaubensverbindung mit ihm kommt die Kraft, Belastungen durchzustehen und Leiden zu ertragen. Es ist Gnade Gottes, wenn wir Leiden zu ertragen hätten, so hat Petrus es vorher geschrieben. Den Christen, an die der erste Petrusbrief gerichtet ist, stehen Benachteiligungen und Verfolgung zumindest als Möglichkeit vor Augen. Einige haben auch schon solche Erfahrungen gemacht. Deshalb stellt der erste Petrus den Brief den Weg Jesu vor Augen. Er zeigt uns, wie Jesus mit Unrecht und Leiden umgegangen ist. Wir entdecken, Leiden und Belastungen ertragen heißt nicht, eine Duldermiene aufzusetzen und alles so laufen zu lassen, wie es eben läuft. Jesus hat die Dinge nicht einfach hingenommen. Kein Betrug war in seinem Mund, heißt es über ihn. Er ist für die Wahrheit eingetreten. Er hat Unrecht beim Namen genannt und ist heilend und helfend dagegen angegangen. Er hat die Gerechtigkeit gelebt, zu der er uns befreit. Den Mund auftun für die Schwachen und gegen das Unrecht in dieser Welt und in unserem Lebensumfeld, das können wir bei ihm lernen. Petrus stellt uns Jesus auch als den vor Augen, der die Schmähungen nicht erwiderte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Jesus hat nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt. Er hat gegen das Gesetz der Vergeltung seine vergebende Liebe gestellt. Selbst am Kreuz noch, als er für seine Peiniger gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, heißt es. Ein Unrecht, eine dunkle Erfahrung im Gebet an Gott abzugeben und ihm die Antwort zu überlassen, das fällt uns oft viel schwerer, als die Sache selber in die Hand zu nehmen. Um die Vergebung an die Stelle der Vergeltung zu setzen, brauchen wir eine Kraft, die nur er uns schenkt. Und schließlich heißt es: Er hat unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Er hat die Last unserer Schuld auf sich genommen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Als Geheilte und Versöhnte dürfen wir mit ihm leben. Für Petrus bedeutet das: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, dass ihr in seinen Spuren geht, so sagt es der Apostel Petrus. Das ist eure Berufung. Es gibt eine Spur Jesu mitten in dieser Welt. Auf den ersten Blick ist das sicher keine einfache Spur. Sie hat vordergründig betrachtet auch nichts Einladendes an sich. Sie verläuft nicht auf den sonnigen Höhen des Lebens. Sie führt mitten in diese Welt mit ihren tausend Plagen und ihrem Jammer. Sie geht in die Tiefe, bis an den tiefsten Punkt des Leidens, der Weg ans Kreuz. Das ist Jesu Spur. Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus. Darum hat das Leiden der Christen nichts Befremdliches, Das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Was die Lutherbibel mit Vorbild übersetzt, bedeutet eigentlich Schreibvorlage. Vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachtet und gesehen, vielleicht bei euren Kindern oder Enkelkindern. Manche Vorschulkinder sind ganz wild darauf, endlich schreiben zu lernen. Sie kommen zu den Eltern und betteln: Mama, schreib mir mal meinen Namen oder ein bestimmtes Wort. Die Eltern nehmen ein Blatt Papier und schreiben das Wort in großen Druckbuchstaben und die Kinder malen es nach und zeigen es voller Stolz. Mit solchen Schreibvorlagen haben die Schüler auch zur Zeit des Neuen Testamentes das Schreiben gelernt. So geht man bei Jesus in die Schule und lernt, als Christ zu leben. Man geht in seiner Spur, einer Spur des Gehorsams und der Geduld und der großen Barmherzigkeit. Und man zeichnet diese Schreibvorlage nach. Aber ist das nicht eine Überforderung? Wir sind ja nicht Jesus. Wenn wir auf uns selber schauen, auf unsere Kraft und auf unseren Glauben, dann müssen uns die Fußspuren Jesu doch erscheinen wie Abdrücke von 7 Meilenstiefeln. Einen so großen Schritt habe ich nicht. Und die Schreibvorlage erscheint mir zu schwer. Aber wir sind ja nicht auf uns selbst gestellt. Der gute Hirte und Beschützer ist ja bei uns. Ihn dürfen wir bitten: Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. So können wir darauf vertrauen, was auch kommen mag. Wir leben unter dem Schutz des guten Hirten und wir leben aus der Kraft, die Jesus uns schenkt. So gehen wir in seinen Fußspuren. Eine Begebenheit, die sich in den Bergen zugetragen hat, kann uns zeigen, was das für uns bedeutet. Da war in einem hochgelegenen Bergtal Schnee gefallen und hatte einen Vater mit seinem kleinen Sohn auf dem Heimweg überrascht. Durch die hohen Schneeverwehungen gab es fast kein Durchkommen mehr. Aber mit starken Schritten und mit dem ganzen Gewicht seines Körpers bahnt der Vater einen Weg. Und der Junge geht hinterher, Schritt für Schritt in den Fußspuren seines Vaters. So kommen sie miteinander sicher nach Hause. Hätte es der Junge auf eigene Faust versucht, vielleicht ein paar Schritte neben seinem Vater, dann wäre er nicht durchgekommen. Dann wäre er verloren gewesen. In den Fußspuren des Vaters aber kam er ans Ziel. In den Fußspuren des guten Hirten, in den Fußspuren Jesu, an seiner Hand, kommen wir an unser Ziel auf unserem Glaubensweg. Amen.